Lob und Dank sei dem Herrn. Wohl dem, der diese Gewissheit im Herzen hat. Ich habe vor kurzem einem jungen Mann, der sehr kritisch war, gesagt: Hör mal, ich weiß, dass ich dabei sein werde. Und dann gab er zur Antwort: Ja, Bruder Branham hat doch gesagt, ich hoffe, dass ich dabei bin. Und wer bist du, dass du nun einfach sagst, ich weiß, dass ich dabei sein werde? Und weil er kritisch war, hat er natürlich irgendwie versucht, die Sache misszuverstehen. Aber dann habe ich ihm doch mein Erlebnis vom 1. Januar 81 sagen dürfen. Und das wird mir bleiben bis zum letzten Tage meines Lebens. Das wird mir bleiben bis zu der Stunde, in der wir gemeinsam die Verwandlung und die Entrückung erleben werden. Da kann ich mit der geöffneten Bibel vor mir und vor dem lebendigen Gott, der einst Lebende und Tote richten wird, vor dem alle erscheinen müssen, sagen, dass ich die weiß gekleidete Schar gesehen habe und dass ich mit hinaufgenommen wurde, dass wir alle jung waren. Ich könnte alle Einzelheiten, wie ich sie einige Male ja schon genannt habe, immer wieder nennen. Und nicht weiter als so, wie meine Hand jetzt reicht, war die Person neben mir. Und ich habe so weit sehen können, wie man irdisch vielleicht gar nicht sehen kann. Und alle waren jung. Alle hatten ein verklärtes Angesicht. Alle waren weiß gekleidet. Aber alle hatten ihre ursprüngliche Haarfarbe. Das war das Einzige, was in das Ganze so ein bisschen Stimmung hineinbrachte. Die Tatsache, dass ich mit in diese Schar eingereiht wurde, und ich sage damit auch die Wahrheit, ich war in der ersten Reihe. Nicht, weil ich hier am Wort diene und die Botschaft Gottes trage, aber das ist die absolute und reine Wahrheit. Gott ist treu. Wir als Menschen sind mal treu und mal untreu, mal dafür, mal dagegen und was immer noch. Bei Gott ist die Sache vor Grundlegung der Welt schon fest beschlossen gewesen. Und er spricht: Mein Ratschluss soll zustande kommen. Was ich gebiete, das soll geschehen. Und so dürfen wir uns freuen und den Anker unserer Seele festmachen. Ihr Lieben, das soll uns schon zur Einleitung in dieses Wochenende dienen, dass wir gefestigt werden, nicht nur Gottes Wort hören, sondern damit rechnen, dass Gott es auch bestätigt, dass es Realität wird, dass wir die verheißenen Segnungen mit nach Hause nehmen können. Das ist doch der Grund unseres Zusammenkommens. Ich möchte vor dem Gebet Psalm 130 lesen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Allherr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. Wenn du Sünden, Herr, behalten wolltest, o Allherr, wer kann dann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, auf dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt, und ich warte auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, sehnsuchtsvoller als Wächter auf den Morgen, sehnsuchtsvoller als Wächter auf den Morgen. Harre, Israel, auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Gnade und Erlösung bei ihm in Fülle. Und er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns gemeinsam beten, himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir vor deinen Gnadenthron kommen dürfen. Wir danken dir, treuer Herr, dass du mit deinem heiligen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen bist und dass dein Blut für uns redet. Herr, übernimm diese Versammlung. Sei du gegenwärtig. Offenbare dich uns durch dein Wort, durch deinen Geist. Nimm alle anderen Gedanken. Nimm alles, was uns stören oder aufhalten und was dir im Wege sein könnte. Ach Herr, besuche uns, du Aufgang aus der Höhe. Du wollest uns begegnen in einer ganz neuen und herrlichen Weise. Schenk uns Gnade, den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten abzulegen und in deine Gegenwart zu treten. Geliebter Herr, möge doch in jedem Herzen die Dankbarkeit hervorbrechen zu deines Namens Ehre und Preis. Wir danken dir für dein Wort, für dein Blut, für deinen Geist. Geliebter Heiland, nimm mich, nimm uns alle hin. Habe deinen Weg in unserem Leben, in unserer Mitte. Geliebter Herr, wir erwarten dich in dieser Generation. Du kommst bald, o Bräutigam unserer Seele. Sei uns gnädig, schmücke deine Braut, offenbare dich ihr, vertraue ihr deine Geheimnisse an. Heute Abend bitten wir dich um deine besondere Gegenwart. Schenk uns Glauben und Vertrauen zu dir und deinem Worte. Geliebter Herr, segne alle Brüder und alle Schwestern, die gekommen sind, und auch alle, die nicht hier sein können, aus welchem Grunde auch immer. Geliebter Herr, schenke uns noch eine göttliche Gnadenheimsuchung, die unvergleichbar wäre mit allen Erweckungen, die hinter uns liegen. Herr, eine Gnadenheimsuchung wie im Urchristentum, in den Tagen der Apostel. Lass uns zuerst in Liebe zurückkehren, Herr. Wir danken dir dafür. Du wirst alles wieder erstatten und deine Sache herrlich hinausführen. Dir, dem Lamm Gottes, das sich hat schlachten lassen und für uns am Kreuz verblutete. Dir sei Preis und Ehre, denn du allein warst würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Du bist der Löwe aus dem Stamme Juda. Halleluja! Du hast überwunden. Wir danken dir dafür. Dein Sieg ist auch unser Sieg. Treuer Herr, wir brauchen dich mehr und mehr. Sei du mit uns und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Wenn man so den Anlass nehmen kann, wie er mir heute gegeben wird, als ich unseren lieben älteren Bruder sah, und man verfolgt den geistlichen Werdegang der letzten 40, 50 Jahre, dann kann man sehen, dass die Zeit vorwärts geschritten ist. Ohne Zweifel gab es seit jeher gesegnete Gottesmänner, es gab gesegnete Versammlungen, es gab Erweckungen, vieles hat Gott getan in der Vergangenheit. Wir aber leben ohne jeglichen Zweifel am Ende der Tage in einem prophetischen Zeitalter, in einer Zeit, in der sich biblische Prophetie erfüllt, in einer Zeit, in der das prophetische Wort auf den Leuchter gestellt werden musste, um alle Geister zu scheiden, denn wir müssen offen bekennen, durch jede Erweckung haben sich viele Dinge mitgeschlichen, sind mit hinübergenommen worden, die nicht zu dem ursprünglichen göttlichen Gedankengut gehören. Und in diesen Tagen möchte Gott seine Tenne gründlich reinigen, den letzten Sauerteig aller menschlichen Überlieferungen herausnehmen, dass wir ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit werden, dass nicht nur Euphorie, nicht nur Begeisterung, sondern dass Gottes Wort den Vorrang bekomme und dass der Herr verherrlicht wird in seiner Gemeinde. Gestern rief mich noch gegen Mitternacht eine Schwester an und sie fragte, ob wir nicht dazu neigen, Bruder Branham zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Es hat manchmal den Anschein, aber ich meine, wir haben mit aufrichtigem Herzen unserem Herrn den Platz gegeben, der ihm gebührt, nämlich den ersten Platz. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Aber wir bekennen das, was Gottes Wort sagt. In seiner Rechten hatte er sieben Sterne. Und diese sieben Sterne waren die sieben Engel der sieben Gemeinde. So steht's in Offenbarung im ersten Kapitel in den zwei letzten Versen. Und obwohl wir gar nicht auf all diese Dinge eingehen werden, wollen wir es trotzdem denen, die vielleicht Mühe haben zu begreifen und sich fragen, ja, worin besteht denn jetzt der Unterschied? Hier wird aus demselben Gesangbuch gesungen, aus der gleichen Bibel gelesen, dieselben Lieder, alles scheint doch das Gleiche zu sein. Ihr Lieben, das mag äußerlich so den Eindruck erwecken, aber innerlich können wir den Unterschied wahrnehmen. Wir wissen, was Gott getan hat. Und das demütigt uns unter die gewaltige Hand Gottes. Wir wissen, dass besonders seit der Jahrhundertwende Erweckungen, Geistesbewegungen und Strömungen hervorgekommen sind. Aber sie alle, wie schon vorhin angedeutet, haben von den alten Lehren und Überlieferungen doch genügend mitgenommen, um dann wieder in ein Babel zu kommen und darin zu enden. Jetzt aber ruft der Herr sein Volk heraus. Ihr, mein Volk, kommet heraus aus ihrer Mitte, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein, und dann will ich euch Vater sein. Das ist die direkte Verheißung, obwohl sie einmal schon im 2. Korinther steht und dann wieder in der Offenbarung. Dennoch trifft sie auf diese Zeit in ganz besonderer Weise zu. In 2. Korinther im 6. Kapitel steht von Vers 17: Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann natürlich das Wort aus Offenbarung 18, Vers 4, der direkte Ruf, herauszukommen. Vielleicht lesen wir es eben, Offenbarung 18, Vers 4. Da hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Wir wollen auch hier nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Es spricht ja von der großen Stadt, von Babel, von dem Ort, wo über die Könige der Erde geherrscht wird. Und da mag jemand sagen: Tja, wir gehören ja gar nicht zu dieser großen Weltkirche. Haben wir nicht begriffen, dass alle Wege wieder dorthin zurückführen? Und wenn es schier über den Weltkirchenrat ist. Und deshalb geht das Sprichwort sehr wohl in Erfüllung: Viele Wege führen nach Rom. Aber ich habe dem Sprichwort noch etwas hinzuzufügen: Es gibt nur einen Weg, der von dort herausführt. Und diesen Weg müssen wir finden. Wer diesen Weg nicht findet, der bleibt drin. Und wir sehen, alles geht ja wie zur Schlachtbank, ohne zu wissen, worum es tatsächlich geht. Lasst uns heute aus dem Kolosserbrief, dem 1. Kapitel, einiges betrachten von dem, was der Apostel hier ausgeführt und niedergeschrieben hat. Und möge es uns im Glauben stärken, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, wie wir die Nachrichten hören würden, sondern dass es uns zu Herzen gehe und gleichzeitig das in uns ausrichten kann, wozu Gott es gesandt hat. Zunächst von Vers 2 schreibt Paulus: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit in unseren Gebeten für euch. Es war Vers 3, Verzeihung. Da wir von eurem Glaubensstand in Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen hegt, gehört haben. Eine solche Danksagung wird aus unserem Herzen hervorkommen, wenn offenbar geworden ist, dass wir Gott nicht nur mit unseren Lippen dienen, sondern mit unserem ganzen Herzen. Wir haben hier vor kurzem, und ich nehme auch an, in Zürich, das Wort aus dem Propheten Malachi gestreift, wo geschrieben steht, an dem Tage, an dem ich es vollführe, da werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Heute sieht man den Unterschied nicht an. Beide singen die gleichen Lieder und beide haben vielleicht der eine Zeit für den Herrn und der andere nicht. Ihr Lieben, die Frage, die sich uns allen wirklich stellt, ist die, für wen leben wir eigentlich? Wer ist der Mittelpunkt unseres irdischen und geistlichen Daseins? Wem gehört unsere Zeit, unsere Talente und was immer Gott uns geschenkt hat? Also, die Liebe, die uns erlöst hat, soll in uns zu unserem Erlöser groß und innig werden. Es heißt hier weiter, und im Himmel aufbewahrt wird, von diesem habt ihr schon im Voraus Kunde erhalten durch das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium, das bei euch Eingang gefunden hat, wie ja auch in der ganzen Welt ist und ebenso Frucht bringt und wächst, wie auch bei euch seit dem Tage, an dem ihr es vernommen und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Es gibt Menschen auch da wieder zweierlei. Die einen singen von der Gnade, predigen von der Gnade, lesen von der Gnade, sprechen von der Gnade, und die anderen haben die Gnade Gottes erlebt. Und wir sind in der Zeit angekommen, in der die biblischen Begriffe göttliche Realität in unserem Glaubensleben werden müssen. Wenn wir heute durch die Gemeinden gehen, haben alle die Gnade erlebt, sie alle glauben, sie alle dienen Gott und wir alle gehen dann doch in verschiedene Richtungen. Was sagte einst Mose zum Herrn? Wenn ich wirklich Gnade bei dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Ihr Lieben, ein Mensch, der Gnade bei Gott gefunden hat, dem zeigt er den Weg, den er gehen soll. Und das wird kein eigener Weg sein, das wird der Weg Gottes gemäß seinem Worte sein. Und darin wird offenbar, ob wir tatsächlich Gnade vor dem lebendigen Gott gefunden haben. Hier wird der kleine Zusatz war zu hören, in Wahrheit. Also die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Die Gnade Gottes muss man erkennen. Man muss sie erleben. Und man muss wissen und erkennen, wozu man sie erlebt hat. Und das ist doch Sinn und Zweck der Verkündigung des Wortes Gottes, dass wir die Dinge, die wir hören, ganz persönlich erleben dürfen. Hier haben wir es mitgelesen, dass ihr von der Gnade Gottes vernommen und sie in Wahrheit erkannt habt. Wer kann sie erkennen? Nur der, der sie wirklich erlebt hat. Und wenn dem so ist, dann erkennen wir den Weg Gottes mit seinem Volke in dieser Zeit. Das bedeutet, dass wir geistlich nicht stehen bleiben, sondern gehorsam in der Nachfolge Jesu, gemäß dem Heilsplan und der geistlichen Entwicklung vorwärts gehen. Natürlich, für uns ist es alles sehr einfach und auch für alle Bewegungen zurückzuschauen und sehen, wo nun die Einzelnen stehen geblieben sind seit den Tagen der Reformation. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe besteht darin, in den Spiegel des Wortes Gottes zu schauen und uns zu fragen, wo bin ich, wo bist du, wo sind wir geistlich stehen geblieben? Vielleicht sogar, wo haben wir uns umgeschaut? Gott hat einen Weg für uns gebahnt, damit wir darauf wandeln. Er hat in seinem Heilsplan von Anfang bis zu Ende alle Dinge festgelegt und sein Volk fügt sich in dieses göttliche Programm hinein. Wie ich es ein paar Mal in jüngster Zeit gesagt habe, Gott hat einen Plan, Gott hat ein Konzept, Gott hat einen Ratschluss. Niemand kann mir sagen, dass Gott die Dinge dem Zufall überlässt. Das wäre Gottes in der Tat unwürdig. Nein, Gott hat einen herrlichen Ratschluss. Und Paulus hat schon damals sagen können, ich habe es nicht an mir fehlen lassen und habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Und das Gleiche möchten auch wir in diesen Tagen tun. Das war vielleicht der Unterschied zwischen all den weltberühmten und bekannten Evangelisten und dem Dienst Bruder Brenhams. Alle haben sich die Themen aus der Bibel herausgenommen, die keinem zum Anstoß werden können. Es ist über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl. All die biblischen Lehren sind ausgelassen worden. Man hat einfach wurde evangelisiert. Alles andere blieb auf der Strecke. Da gibt es den lehrmäßigen Teil, den prophetischen Teil. Und nicht, weil wir es nun mit Bruder Brenhem halten, vielleicht, weil wir es mit Paulus halten würden, mit Mose und mit allen Propheten, weil wir es mit dem Herrn halten. Aber man darf doch demütig fragen, warum haben all die anderen Evangelisten nichts von dem prophetischen Wort und von all den biblischen Lehren in ihren Riesenfeldzügen verkündet? Warum nicht? Dann wären ihre Riesenfeldzüge eben nicht mehr so riesengroß gewesen. Und viele hätten dann auch ihnen den Rücken zugewandt. Aber Dank sei Gott, dass es eine Stimme in der Wüste gegeben hat. Ein Mann Gottes, unerschrocken, der nicht das Geld der Leute und nicht ihr Ansehen und ihr Wohlwollen benötigte, der einfach mit dem Wohlgefallen Gottes zufrieden war, um den Menschen das wahre Wort Gottes mit einem göttlichen Auftrag zu verkündigen. Dafür sind wir froh und auch dankbar. Aber genauso gut sagen wir, dass alle anderen auch ihre Aufgabe und ihren Platz haben. Wir möchten natürlich mit dem Gesamtprogramm Gottes gern mitgehen und sind deshalb in der Hauptsache darum bemüht, den Plan Gottes im Kern kennenzulernen und uns einfügen zu lassen. Von Vers 7 steht, ihr habt ja die betreffende Unterweisung von unserem geliebten Mitknecht Epphras empfangen, der als unser Vertreter ein treuer Diener Christi ist. Und uns auch von eurer durch den Geist gewirkten Liebe berichtet hat. Auch damals gab es einige wenige, die mit den Männern Gottes zusammen dasselbe Wort, die gleichen Lehren verkündigt haben. Und wir glauben, dass der Heilige Geist heute dieselbe göttliche Sprache spricht wie vor 2 oder 4 oder 6.000 Jahren. Menschen ändern sich, Verhältnisse ändern sich, Zeiten werden anders. Aber einer steht über aller Zeit, denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Und deshalb können wir ihm von Herzen vertrauen und auch glauben. Von Vers 9 steht, deshalb hören wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet. Es gibt sehr viel Weisheit, Bücher sind geschrieben worden und überall scheint Weisheit zu sein. Und dann schreibt Paulus an die Korinther diesen kurzen Vers: Die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Was ist die Weisheit der Menschen vor Gott? Wir stehen Gott mit unserem Können, mit unserem Wollen und mit all unserer Weisheit nur im Wege. Ihr Lieben, im Grunde genommen gibt es nur 2 Willen. Das eine ist der Wille Gottes und das andere mag dein oder mein Wille sein. Und nur dann, wenn es uns gelingt, dass wir uns in den Willen Gottes einfügen lassen, wird er in unserem Leben aus Gnaden geschehen können. Es heißt hier, von der geistgewirkten Weisheit und Erkenntnis seines Willens und Einsicht, mit der wir erfüllt werden sollen, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werk Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Jedes Wort ist kostbar. Man könnte daran stehen bleiben. Was ist das Wachstum in einem Menschen? Nicht das, wovon man so gerne spricht, sondern das, was dir kostbar geworden ist, was du nicht mitbringen konntest, was nicht von dir stammt, sondern was durch die Gnade Gottes in deinem Leben gewirkt werden konnte. Alles, was wir selber mitbringen, kann vor Gott nicht bestehen. Wir müssen das alles zu seinem Kreuze hinlegen und etwas ganz Neues in uns schaffen lassen. Ihr Lieben, ich kann es kaum verschweigen. Ich habe den Eindruck, dass viele Gott überhaupt nicht richtig und in Wahrhaftigkeit erlebt haben. Dass sehr viele, die gläubig sind, fromm geworden sind, vielleicht weil sie Angst haben vor der Hölle oder was immer der Beweggrund gewesen sein mag, aber dass wir Gott im tiefsten Inneren unserer Seele nicht so erlebt haben. Und das würde bedeuten, dass wir vergeblich hören, vergeblich singen und dass wir am Ende dann irgendwie betrübt oder enttäuscht dastehen müssten. Niemand nehme es uns für übel, aber wir müssen Gottes Wort so verkündigen, dass jeder, sein ganz persönliches Erlebnis mit Gott machen kann. Anders geht es nicht, sonst werdet ihr uns Gram sein in der Ewigkeit und uns anklagen am Tage des Gerichts. Oh, was wünschte ich mehr, als dass wir alle ein solch mächtiges Gotterleben hätten. Wir wissen, der Geist Gottes schwebt ja über der Gemeinde. Er wurde ja schon zu Pfingsten ausgegossen und wirkt ja überall dort, wo das Evangelium verkündigt wird. Aber genauso wissen wir, ich habe es hier auch schon gesagt, im Urtext hat dieses Wort Schweben noch den Grundgedanken des Brütens, der Wärme, wie von der Sonne Licht und Wärme ausgeht, so geht vom Geist Gottes Licht und Wärme aus, um Leben hervorzubringen. Aber das Wort Gottes ist doch Geist und Leben. Und wenn der Geist Gottes mit der Wärme und mit dem Licht kommt, dann muss Same da sein, der hervorkommen kann. Wenn kein Same da ist, was soll dann hervorkommen? Dann wird alles noch trockener, wie es vorher war, und dann nützt all das Licht und all die Wärme nichts. Ihr Lieben, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Gott einen herrlichen Samen seines Wortes für diese Zeit geschenkt hat und dass eine kostbare Aussaat stattfindet, dann müssen wir begreifen, dass wir dieses Wort Gottes in unserem Herzen bewahren müssen. Aber dann muss der Geist Gottes dieses Wort lebendig machen. Mit seiner Hitze, mit seinem Licht muss er hervorbringen. Und dann haben wir unser wirkliches Erlebnis mit Gott. Menschen, die Gott tatsächlich erleben, kommen sich so elend, so unnütz, völlig unbrauchbar vor, und sie sagen es nicht nur mit Worten, sondern wie Paulus es damals in Galater 1 zum Ausdruck brachte, als der Vornehmste unter all den Sündern, als jemand, dem der Herr doch zuletzt gnädig geworden ist. Ein Mensch, der zu Gott kommt, wird nicht die Brust hervortun, sondern seine Augen zu dem Staube wenden, von dem er oder sein Leib genommen wurde, und dann zu dem im Glauben aufschauen, der uns begnadigt hat und der uns sein Wort in dieser Zeit wissen ließ. Was wünschten wir alle lieber, als dass jedes Wort Gottes in uns und durch uns als wahr bestätigt werden könnte? Dass die Sünder Gnade empfangen, Vergebung und Heil erleben, dass die Kranken unter dem Schall des Wortes ihre Heilung empfangen, weil Glaube in ihr Herz hineingelegt werden konnte und durch den Geist gewirkt wurde unter der Predigt des Wortes. Es heißt dann noch weiter: Möchtet ihr mit aller Kraft, wie es der Macht seiner Herrlichkeit entspricht, zu aller Standhaftigkeit und Ausdauer ausgerüstet werden und mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht hat. Als der Engel die Ankündigung gab, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, steht so schön geschrieben, und es erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Schaut, wenn er den Propheten Hesekiel liest, dann sagt er, und ich sah die Herrlichkeit des Herrn am Flusse Kebar. Und damit war immer dieses Licht, diese Wolke der Herrlichkeit gemeint. Wir wissen es, sie war Feuersäule des Nachts, sie war Wolkensäule des Tages, diese übernatürliche Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und unser Herr erscheint im Fleische und seine Herrlichkeit erscheint im Geiste. Ist das nicht wunderbar? Unter denen, die praktisch zur geistlichen Welt oder Geistwelt gehören, nämlich die gesamten Engelscharen, die sind eingehüllt in die Herrlichkeit Gottes, und aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus kommt die Ankündigung: Euch ist heute der Herr geboren. Der Herr im Fleische erschienen, um der Menschen willen, die er retten wollte, ja, die er gemäß seinem Plan retten musste. Er im Fleische und dort die Wolke der Herrlichkeit über ihm. Wer kann das als Mensch erklären? Gott ist für das, was er tut, keinem einzigen Menschen eine Erklärung schuldig. Gott ist für uns unfassbar. Es gibt ein herrliches Wort im Nehemia, im 9. Kapitel. Da steht, dass der Herr auf den Berg Sinai herabgekommen ist und dass seine Stimme aus dem Himmel herabscholl. Er ist auf dem Berge Sinai und seine Stimme kommt vom Himmel herab. Wer kann das alles erklären? Da gibt es Menschen, die lesen in Matthäus 3, dass unser Herr getauft wurde und dass die Herrlichkeit Gottes, ja, dass der Geist Gottes in Gestalt einer Taube herabkam. Und sie zerbrechen sich den Kopf darüber. Ihr Lieben, Gott ist über alles, was wir fassen können, erhaben. Und wir sollten ihm danken, dass wir ihn nicht fassen können. Denn könnten wir ihn fassen, dann säße er hier irgendwo sichtbar mit uns und wir hätten keine Ehrfurcht, wir hätten keinen Respekt mehr vor ihm. Ihr Lieben, je mehr man sich in diese Dinge vertieft, umso kostbarer werden uns alle Dinge, die der Herr uns durch sein Wort und durch seinen Geist geoffenbart hat. Das, worüber andere sich den Kopf zerbrechen, darüber jubelt und jauchzt unser Herz. Und wir brauchen überhaupt nichts zu erklären, sondern alles zu glauben. Während Menschen damit befasst sind, einiges zu erklären, gibt es andere, die einfach alles glauben. Wer kann Gott erklären oder das, was er tut? Solch einen Menschen hat es noch nicht gegeben und den wird es auch nicht geben. Nehmen wir dieses jetzt bitte als eine göttliche Tatsache für unser Leben hin, nämlich was hier in Vers 12 geschrieben steht: Und mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht hat. Nun mögen wir auf uns selber schauen und sagen: Ich armseliger Mensch, wer wird mich von dem Leibe dieses Todes erlösen? Das hat Paulus auch in Römer Kapitel 7 gesagt. Aber hier hat er uns Glaubensboden unter unsere Glaubensfüße geschenkt. Und wir müssen einmal die Sprache Gottes sprechen. Und das ist die der vollendeten Tatsachen. Bei Gott sind alle Dinge schon vollendet. Er hat das Ende vor dem Anfang schon gesehen. Wer die Offenbarung liest und das, was meinetwegen in Kapitel 19 geschrieben steht, und ich hörte einen Klang einer großen Volksmenge, und sie spielt mit Harfen Gottes und so weiter. Und dann heißt es, selig ist, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen ist. Was war es? Dieser Mann hat auf der Insel Patmos schon vor fast 2000 Jahren die vollendete Braut des Lammes in der Herrlichkeit gesehen, hat ihren Jubelgesang gehört. Bei Gott sind alles schon feststehende, vollendete Tatsachen. Und wir lassen uns hin und her bewegen. An einem Tag sind wir oben, am anderen unten. Einmal glauben wir und dann haben wir wieder Schwierigkeiten. So geht's uns doch allen. Wir sind noch in diesem Leibe. Aber heute Abend sind wir nicht hier, um uns unseren eigenen Schwankungen zu unterwerfen. Heute Abend sind wir hier, um Gott zu glauben und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich tüchtig gemacht hast, mit all deinen Heiligen und Geliebten zu dem Erbteil im Licht. Können wir das im Glauben fassen? Hundertprozentig. So gewiss der Herr das Licht und die Herrlichkeit verließ und auf diese fluchbeladene und dunkle Welt kam, und so wie sie durch ihn erfüllte, die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. So glauben wir, dass er in diese Finsternis kam und das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis aber hat es nicht begriffen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das ist Gottes Wort. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Natürlich, die Finsternis ist da, aber das Licht leuchtet in der Finsternis. Und am Tage brauchen wir das Licht alle nicht. Aber wenn es richtig stockdunkel ist und da sieht man irgendwie ein helles Licht, das ist angenehm, das ist sehr schön. Man muss das so in Ländern erlebt haben, irgendwo entfernt von der Zivilisation, wo man noch auf das Licht angewiesen ist, das nicht durch einen Schalter betätigt wird. Licht mitten in der Finsternis hat irgendetwas mit Hoffnung zu tun. Man merkt, da ist was anders geworden. Hoffnung hängt mit Licht zusammen. Ihr Lieben, Jesus Christus, unser Herr, ist das Licht der Welt. Und durch ihn sollen alle erleuchtet werden, die nicht nur in diese Welt hineingeboren worden sind, sondern die aus dieser Welt in jene Welt hineingeboren werden sollen. Also, er hat uns tüchtig gemacht zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht. Göttlich vollendete Tatsache. Er wird es nicht erst, er hat es getan. Weiter steht, er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Die Finsternis, und da vertun wir uns nicht, hat eine gewisse Gewalt. Und diese Gewalt hat sie über uns ausgeübt. Hier wird uns gesagt, er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet, hat uns herausgezogen, hat uns erlöst und in das Reich des Sohnes seine Liebe versetzt. Das ist in Wahrheit das Reich Gottes. Und das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern es ist und beginnt inwendig in uns, indem wir aus dem Bereich der Finsternis
des Unglaubens, des Ungehorsams, der Auflehnung gegen Gott, heraus aus dem eigenen Plan, dem eigenen Wollen, heraus aus allem, was uns gefesselt hat, herausgerissen worden sind und gleichzeitig hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also, Gott macht keine halbe Sache. Er reißt nicht heraus und lässt uns dann in der Luft hängen. Er reißt aus der Gewalt Satans, aus dem Bereich der Finsternis, aus dem Unglauben, aus dem Zweifel, aus allem, was nicht von Gott ist. Reißt er heraus und dann pflanzt er ein. Das eine ist das Reich der Finsternis und das andere das Reich des Sohnes der Liebe Gottes. Wie können wir das verstehen? Das Reich Gottes ist ein Reich, das aus Liebe zu uns aufgerichtet worden ist. Also hat Gott die Welt geliebt und daher zwingt Gott auch keinen. Die Liebe Gottes will sich an jedem von uns offenbaren und kundtun. Ein Mensch, der zur Liebe gezwungen werden muss, wird feststellen, dass es nicht geht. Liebe muss erwidert werden. Es muss von Herzen kommen. Gott zwingt keinen. Aber seine Liebe überwältigt dich und mich. Zeigt dir und mir heute Abend, dass uns Gott so innig geliebt hat, dass er sich in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, offenbarte. Er kam in den Bereich der Finsternis. Er scheute sich nicht einmal, hinunterzufahren in die Hölle und auch dort aufzuräumen und den Sieg des Kreuzes zu verkündigen. Und alle, die dazu bestimmt waren und sich im Paradies befanden, mit herauszunehmen. Und deshalb schreibt ja auch Paulus in Epheser Kapitel 4, der Hinaufgestiegene ist derselbe, der zuvor in die untersten Örter hinabgestiegen ist. Und dann steht es so herrlich, er hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Gefängnis Satans, das, was dich und mich gefangen hielt, das hat er gefangen genommen, um zu befreien. Wir alle wissen noch, wie es am Ende des Zweiten Weltkrieges war. Gefangene hier, Gefangene dort. Und als die Siegermächte kamen, waren alle Gefangenen frei. Ihr Lieben, wir haben es mit der Siegesmacht Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, zu tun. Und diese Siegesmacht muss offenbar werden. Und Johannes schreibt uns, wie es geschieht. Nämlich er sagt, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und er sagt, diese Siegesmacht ist der Glaube. Wann geht es uns gut? Wenn wir glauben. Wann geht es uns schlecht? Wenn wir nicht glauben. Stimmt's oder nicht? Da werden wir krank, da stimmt's mit dem Magen nicht und mit dem Kragen nicht. Aber so wir glauben, können wir doch die Herrlichkeit Gottes schauen. Und wir haben wirklich allen Grund, dem Herrn zu vertrauen, ihm zu glauben, ihn bei seinem Worte zu nehmen. Also behalten wir dieses aus der heutigen Predigt. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis gerettet und hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das hat von Gott aus stattgefunden. Das Reich Gottes ist ja unter uns und in uns und mit uns. Die Frage ist, ob wir als Einzelne mit diesem Wort Zeugnis ablegen können und sagen, ja, Herr, ich weiß, mit mir ist das geschehen. Ich weiß sogar noch, wie es geschah und wann es geschah. Ich habe es erlebt. Du hast mich aus dem Bereich der Finsternis herausgenommen und hast mich in das Reich Gottes hineinversetzt. Ich habe neue Gedanken, neue Interessen, ein neues Leben. Alles wurde mir von Gott geschenkt. Das eine genommen, das andere gegeben. Ihr Lieben, sollte heute jemand in unserer Mitte sein, der das noch nicht von Herzen bezeugen kann, ihr braucht die Hand nicht zu heben, aber euer Herz solltet ihr sprechen lassen und mit Gott reden und sagen, treuer Herr, ich weiß, das ist alles wahr. Auf Golgatha ist alles geschehen. Herr, du kamst auf diese Erde, direkt in den Bereich der Finsternis hinein, denn Satan ist der Gott dieser Welt. Und er sagte damals sogar zu unserem Herrn, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir alle Reiche der Welt geben. Satan, der Gott dieser Welt, der Chef der Finsternis, der Herr ist in dieses Reich hineingekommen, hat Licht und Leben gebracht, hat das Volk Gottes erlöst und herausgenommen. Nimm es heute im Glauben an und sage, Herr, ich glaube, dass auch ich aus dem Reich der Finsternis gerettet, herausgerissen, herausgenommen wurde und ich bin in das Reich Gottes versetzt worden. Und das ist das Reich der Liebe, nicht des Hasses, der Liebe. Und hier haben wir wieder den Kernpunkt der Erlösung und der Verkündigung des Evangeliums. Die Liebe Gottes, die in unserem Erlöser offenbar geworden ist, den zu Erlösenden gegenüber. Dieselbe Liebe Gottes muss durch alle Erlösten zueinander und zu ihm offenbar werden, ohne jeglichen Abstrich. Es gibt nicht zwei verschiedene oder drei oder mehrere Lieben Gottes. Es gibt nur eine Liebe Gottes. Dieselbe Liebe Gottes, die unseren Erlöser ans Kreuz gehen ließ, ist die gleiche Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Erlöser und Erlöste gehören zusammen. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist unsere Begegnung mit unserem Gott. Von seiner Seite geschah alles aus Liebe. Jetzt muss es auch von unserer Seite aus Liebe geschehen. Daher der Begriff hier, aus der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Also ein Reich Gottes, aus Liebe aufgerichtet. Du und ich sollen in diesem Reiche Gottes sein. Herausgerissen aus dem Bereich der Finsternis, hineinversetzt in das Licht Gottes. Ist das geschehen oder soll es heute Abend werden? Wenn es schon bei vielen geschah, kann es noch bei vielen geschehen. Es kann immer wieder unter der Predigt neu göttliche Realität werden. Und dahin müssen wir kommen, dass wir nicht nur die Dinge hören, sondern dass wir sie glauben und dass wir sie an Ort und Stelle erleben und dass wir sie mit nach Hause nehmen können und sagen, Herr, heute hast du mit mir geredet, aber noch mehr. Heute habe ich dein Gnadenangebot verstanden. Heute habe ich's im Glauben angenommen. Heute hast du mich aus dem Bereich der Finsternis, des Unglaubens, des Ungehorsams, der Auflehnung gegen Gott, der eigenen Programme, der eigenen Wege, der eigenen Frömmigkeit, wirklich aus allem, was wir hatten und mitbringen könnten, herausgenommen. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Leben. So armselig, wie ich bin, komme ich zu dir, herausgenommen aus dem Bereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nicht nur war die Liebe Gottes im Sohne Gottes, die gleiche Liebe Gottes ist in allen Söhnen und Töchtern Gottes. Und da mögen viele das Wort aus dem Römerbrief nicht verstehen, wo geschrieben steht, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Der Geist Christi ist ja der Geist Gottes, in dem wir rufen, Abba, Vater, wo das Kindschaftsverhältnis von Gott durch Christus hergestellt worden ist. Ihr Lieben, dieses Verhältnis, Gott, unser Vater, wir, seine Kinder. Daher sagte unser Heiland, auch in Johannes 20, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gehe aber hin und sage meinen Brüdern, das ist ein kostbares Wort, ein herrliches Wort. Jesus, der Erstgeborene und wir die Erstgeborenen, er der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter Gottes, herausgerissen durch ihn aus dem Bereich Satans, hineinversetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist groß und das ist herrlich und es ist göttliche Realität für dich und für mich. Gelobt sei der Name des Herrn. Ihr Lieben, lasst uns unserem Gott doch dafür danken. Und dazu stehen wir auf. Amen. Himmlischer Vater, du durchforschest alle Herzen und prüfst uns, wie wir es meinen. Auch unsere Gedanken sind vor dir offenbar. Treuer Gott, wir können uns selber nicht helfen. Keiner kann sich retten, keiner sich erlösen, keiner sich selber befreien. Herr, deshalb kommen wir zu dir, weil du das alles schon getan hast. Du hast gerettet, du hast befreit, du hast erlöst. Du hast uns bei unserem Namen gerufen. Wir sind dein. Du hast uns in unserem Blute liegen sehen, als wir zappelten und uns nicht zu helfen vermochten, und hast dann dein teures und heiliges Blut vergossen, bist in den Bereich der Finsternis gekommen und hast eine Bresche geschlagen durch das Kreuz, einen neuen, lebendigen Weg gemacht, damit allen in der Finsternis das Licht aufgehen kann. die da glauben, dass du gekommen bist, die Werke Satans zu zerstören und das Werk Gottes aufzubauen. Herr, wir danken dir, wir preisen dich. Du hast es getan, gelobt und gepriesen sei dein Name. Schenke uns jetzt den lebendigen Glauben, dass es offenbar werden möchte unter deinem Volke, dass du und wir mit dir in deinem Reiche sind. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Glaubt ihr's alle, dass der Herr es am Kreuz auf Golgatha getan hat? Amen. Halleluja. Glaubt ihr's, dass Gott über seinem Worte wacht, um das, was er vollbracht hat, zu einer Realität in der Gemeinde zu machen? Amen. Halleluja. Preis und Ehre sei unserem Gott. Möge auch der Letzte erfasst werden von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Halleluja. Preis sei Gott. Herr, möge die Stunde des Glaubens und damit die Zeit der göttlichen Gnadenheimsuchung und die Einlösung aller Verheißungen gekommen sein, mitten unter deinem Volke soll dein Sieg würdig offenbar werden zum Preise und zur Ehre deines wunderbaren und herrlichen Namens, der über allen Namen ist. Und im Namen des Herrn Jesus Christus nehmen wir den Sieg Gottes als göttliche Realität für unser Glaubensleben jetzt, heute Abend hier an und danken dir, dass du es offenbar machst. Halleluja! 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 Herr, wir danken dir. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Die Hölle konnte dich nicht binden, Satan dich nicht halten und der Tod dich nicht in die Verwesung hinübernehmen. Herr, du hast uns den Weg des Lebens und des Heils und der Gnade gezeigt. Habe Dank dafür. Du hast uns aus dem Bereich der Finsternis herausgenommen und in das Reich Gottes, in das Reich der Liebe hineinversetzt. Wir danken dir dafür und nehmen es als eine göttliche Realität hin. Treuer Herr, vergib uns insofern, dass wir eher daran glauben können, bei dir am Hochzeitsmahl zu sein, als dass du dich schon jetzt unter deinem Volke als der Auferstandene offenbaren könntest. Heiland, wir geben unseren Kleinglauben offen zu und wir bitten dich, stärke uns diesen Glauben, mehre ihn und offenbare dich unter deinem Volke zum Lobe und zum Preise deiner Gnade und zum Lohn deiner Schmerzen. O Lamm Gottes, wir danken dir und wir beten dich an. Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott.